Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bären Fribourg-Wallis berichtet über einen Berner Gerichtsfall. Ein Bordellbetreiber ist heute verurteilt worden wegen Menschenhandel. Ein Prozess, der darum zu reden gibt, weil der Tatbestand selten vor Gericht kommt. Und wir berichten über eine Freiburger Naturkatastrophe. Eine ganze Feriensiedlung auf dem Gemeindegebiet von Plasselb ist Mitte der 90er Jahre verschwunden. Ein langsamer Erdrutsch, der heute noch zu reden gibt, weil es über die volle Hölle ein neues Buch gibt. Eine Ortschau und ein Gespräch mit dem Autor ist ein Schwerpunkt hin. Am Mikrofon Priska Delberg. Und der Joel Hafner.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat heute Morgen einen Berner Bordellbetreiber wegen Menschenhandel und Geldwascherei verurteilt zu einer 3,5-jährigen unbedingten Freiheitsstrafe. Der Fall ist nur ein Teil von einem Menschenhändlerring, der kürzlich aufgeflogen ist. Der Christian Strübin hat über das Verfahren mit dem Christian Zink geredet. Er ist Gerichtsberichterstatter von der Nachrichtenagentur SDA.
Christian Zink, die Verurteilung heute vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland ist in einem Milieu passiert, wo es eigentlich schwer ist, überhaupt die Hintergründe zu sehen, wo es auch nicht allzu viel zu Verurteilungen kommt. Was heisst das Urteil jetzt? Ist es irgendwo ein Abbild von einer Spitze von einem Eisberg? Oder wie muss man das ungefähr einordnen?
Ja, das könnte man sagen. Es ist wahrscheinlich die Spitze vom Eisberg im Zusammenhang mit dem Menschenhändlerring, der kürzlich ist aufgeflogen. Dort ist es um insgesamt mehr als 50 Frauen und Männer aus Thailand gegangen, die in die Schweiz geschleust wurden. Man hat ihnen falsche Versprechungen gemacht, hat ihnen gesagt, 30'000 Franken müsst ihr hier abverdienen und alles andere könnt ihr für euch behalten. Nachher haben sie lange gebraucht, bis sie die abverdient haben und anschliessend sind sie dann irgendwie wieder zurückgebracht worden und sie haben eigentlich ausgebeutet worden. Im Fall von heute, bei dem Urteil von heute, geht es allerdings nur um 7 von diesen gut 50 Opfern, die irgendwo in der Schweiz sich haben prostituiert. Also der Mann heute ist wegen 7-fachem gewerbsmässigem Menschenhandel verurteilt worden.
Aber es könnte etwas ins Rollen kommen, das scheint danach auszusehen, dass das mehrere Kantone angeht.
Ja, nach den Angaben, die man Ende Oktober vor Staatsanwaltschaft hat bekommen, sind auch Kantone Thurgau und Solothurn sicher betroffen. Dort sind Bordelle geführt worden mit Opfern von diesem Menschenhändlerring. Die Hauptverantwortliche von diesem Ring, die kommt erst nächsten Frühling vor Gericht, dann auch wieder hier zu Bern. Wenn man das Urteil heute anschaut, dann kann man sich vorstellen, was ihr könnt blühen könnte.
Ihr habt jetzt auch heute bei der Urteilseröffnung fast ein kleinen klimatischen Eindruck bekommen. Die Gerichtspräsidentin hat gesagt, der verurteilt sich sehr höflichen, hilfsbereiten, ständigen Menschen. Und auf der anderen Seite steht die Schwere von der Anschuldigung, Menschenhandel, Geldwäscherei. Irgendwie scheint das nicht so zusammenzupassen. Und man hat doch lesen, dass der Eiland nicht so recht weiss, was man ihm vorwirft. Prallen da irgendwo Kulturen aufeinander?
Das ist eigentlich ein Problem, das ich noch bei vielen Prozessen, die ich mitverfolge, feststelle, dass das Gericht in einem Spannungsfeld ist. Einerseits sieht sie, dass der Anklagte aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt und andererseits ist man eben gleich gezwungen, das Schweizer Recht anzuwenden.
Der Christian Strübin im Gespräch mit dem Christian Zink. Die islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal zieht das Urteil gegen PNOS-Präsident Dominik Lüthard weiter. Er ist vor knapp 2 Wochen vom Regionalgericht Burgdorf freigesprochen worden vom Vorwurf von der Rassendiskriminierung. Bei diesem Fall geht es um eine Anti-Minarett-Kundgebung aus dem Oktober 2010. Dann hat Dominik Lüthard Gardominarett mit einem Besen vor einer Schweizer Fahne gewischt. Der bernische Grosse Rat tagt auch weiterhin nur zu Bern im Rathaus. Die grosse Mehrheit vom Kantonsparlament hat es abgelehnt, mal einen anderen Tagungsort im Kanton Bern ins Auge zu fassen. Das kostet zu viel und sei reiner Wunschbedarf. Zudem sei Bern geografisch gut gelegen und man müsste ja dann alle Regionen mal berücksichtigen, hat die Mehrheit im Rat argumentiert. Das Kantonsspital Sitten will, dass wenigstens ein Teil vom Personal Deutsch kann. Ziel ist es, die Kommunikation der französischsprachigen Angestellten mit den Oberwalliser Patienten zu verbessern, wie das Spital mitteilt. Für das gibt es neue Deutschkurse und Möglichkeit von Praktika im Oberwallis. Zudem wird ein Sprachassistent eingestellt, der bei Sprachproblemen helfen soll. Kanton und Bund zahlen für das 70'000 Franken.
Morgen geht es in Sachen Wetter weiter wie gewohnt. Das Mittelland ist unter dem Nebel und da, wo es grau ist, hat es weniger als 5 Grad. Blau dagegen ist im Wallis, auf den Höhen vom Emmental und in weiten Teilen vom Berner Oberland und von den Freiburger Alpen. und da, wo die Sonne scheint, ist es heute deutlich wärmer. Im Frühling 1994 ist eine Feriensiedlung oberhalb von Plassalp im Kanton Freiburg in die Schlagzeilen gekommen. Ein Erdrutsch hat damals 37 Chalets kaputt gemacht und ein Restaurant. Über Wochen ist zum Beispiel das Haus von Oskar Gobe immer mehr in Schieflage geraten.
Oh, es ist schade für so ein solides Haus, aber jetzt ist das Fundament, das geht drunter weg. Darunter ist einfach kein fester Boden mehr. Und das kommt noch Alltage. Seit am 10. haben wir da einen Strich gemacht, seht ihr jetzt angeschrieben. Es war 30 cm, jetzt ist es 33 cm. Also, seit am Freitag ist es 3 cm rausgerutscht.
Das hat der Oskar Gobe im Juni 1994 in einer Sendung vom Schweizer Fernsehen erzählt. Der Erdrutsch oberhalb von Plassalp ist also lang her, aber bei vielen Leuten in der Region immer noch präsent. Jetzt hat der Seisler Autor Christian Schmutz darüber ein Buch geschrieben. «Bach ab, volle Hölle verschwindet», heisst es. Ein Gespräch mit ihm kehrt er später. Zuerst gehen wir jetzt an den Ort, wo die Siedlung gestanden ist. Der Patrick Mühlhauser ist heute Morgen mit dem ehemaligen Quartierpräsident und dem früheren Vize-Oberamtmann in die volle Hölle schauen.
Die volle Hölle, 1200 Meter über Meer. Heute gibt es hier nur Bergmatten und Böhme. Der 80-jährige Wilhelm Reuth läuft durchs Gras und bleibt stehen.
Wir stehen jetzt hier genau an dem Platz, wo unser Haus gestanden ist.
Das heisst, eigentlich 200 Meter weit unten, so wie Dachi, hat der Erdrutsch das Haus vom ehemaligen Quartierpräsident gedreht. 1972 hat der heutige Rentner im Falli Hölli 1000 Quadratmeter Land gekauft.
Zu dem Preis, den man damals genannt hat, das sind 5 Franken der Quadratmeter, hat man nachher noch 10'000 Franken müssen zahlen für die Erschliessung.
Es war schön im Falli Hölli. Das Restaurant als beliebtes Ausflugsziel sei sogar an den autofreien Sonntagen bumsvoll gewesen.
Es war lustig in der Wirtschaft und der Grömo hat handgörgelt und es war schön.
Der 8. Mai 1994, Muttertag, ist der Tag, wo das Leben von Wilhelm Reuth und seiner Nachbarn verändert hat.
Und danach kommt ein Nachbar, der oben war, ein Berner, kommt kurz springen und hat geklopft bei uns und hat gesagt, oh, vor meinem Haus ist ein Spalt von 15 cm. Das heisst, wenn ich die Haustür aufmache, ist einfach gerade so ein Spalt. Das Haus ist gerutscht. Da sind wir ganz erschrocken und sind dann sofort geschaut.
Am Anfang hätte sich der Boden um 10 bis 15 cm pro Tag verschoben, erzählte Wilhelm Reuth. Im Juni sei es schon einen halben Meter pro Tag gewesen.
Man hatte so Sträucher, man hatte auch ein bisschen einen Garten. Am anderen Tag war alles weg. Da ist ein richtiger Herdwall gekommen, hat alles zugedeckt. Bis zu dem Tag, 22. Juli 1994, wo dann die Wirtschaft zusammengebrochen ist und einen Tag später unser Haus auch. Und dann waren praktisch schon alle am Boden.
37 Schale und ein Restaurant. Einfach weggeputzt von 25 Millionen Kubikmeter Herd. Es war damals in Europa der grösste Rutsch in bewohntem Gebiet gewesen. In der Woche davor hat der Krisenstab unter der Leitung vom Seisler Oberamtmann zuerst ein Fahrverbot erteilt, nein, ein Betretungsverbot. Der damalige Vizeoberamtmann Robert Sturni erinnert sich.
Wir waren zwei Wochen gsi, aber das war just gesternhaft. Wenn man so vor einem Schalle gestanden ist und beständig hat das gekracht, hat man Angst haben, dass man nicht plötzlich auszunder oben ist und wir müssen fliehen. Ein ganz dunkles Kapitel von mir war, wenn eine Leute, die gekommen sind, Zeug stehlen. Genau. Häuser ausräumen, wo die anderen die Eigentümer nicht mehr haben mögen, kurzräumen. Das war das bitterste Kapitel von mir.
Viel Rennen und 2 Schneeschmelzen im Frühling 1994 haben vermutlich zum Rutsch geführt. Doch, dass es unter dem Falli Hölli viel Wasser hat und dass es ein Rutschgebiet ist, das hat das Gutachten schon in den 60er Jahren festgestellt. Nur haben die Schallenbesitzer nichts davon gewusst, sagt Robert Sturni.
Also den Besitzer, denen, die Bauern haben, eigentlich kann man absolut keinen Vorwurf machen.
Also die Promotoren vom Projekt waren, die halt unbedingt im Falle Hölle hingehen wollen.
Die Gutachten, 67, 68, 69, es war mehr als der Riss. Das eine hat ihnen völlig gepasst und das andere hat ihnen nicht gepasst. Und dann hat man mir etwas anderes machen lassen. Man muss es auch so sagen.
Also man hat es einfach zurechtgebogen, bis es gegangen ist, sozusagen.
Ja, ich würde sagen, ja.
Am Schluss sind ganz legal die Baubewilligungen vorgelegen. Dabei haben ältere Leute im Dorf gewarnt vor dem Fall in Hölle, erzählt Robert Sturni.
Macht nichts dran, dort oben. Das ist voll zu gefährlich. Lass die Natur sein, als wie sie ist. Das kommt letztes raus. Das war ja so.
Die kantonale Gebäudeversicherung hat sich lang gesträubt, die Schale im Falle Hölle zu versichern. Nach dem Rutsch war es aber die Gebäudeversicherung, die sich gegenüber den Schalenbesitzer grosszügig gezeigt hat. Der Wilhelm Reuth sieht die Katastrophe heute mit etwas Abstand sogar etwas positiv.
Das muss man sagen. Ich meine, zu allem Verlust her, den man hatte, darf man doch sagen, es hat keine Tote, es hat keine Verletzungen.
Und die 20 Jahre im Falle Hölle, die Zeit bleibt ihm in schöner Erinnerung.
Es kommt mir heute so vor, als ob das in einem früheren Leben passiert wäre. Es war nicht nur traumhaft schön gewesen, sondern man hat auch noch jahrelang geträumt von dieser Zeit.
Seht der ehemalige Quartierpräsident vom Falle Hölle, der Wilhelm Reuth.
Jetzt gibt's aber euch ein Buch über die schleichende Naturkatastrophe, ein Buch von Christian Schmutz mit Namen «Bachop, volle Hölle verschwindet». Es ist ein Roman, viel ist erfunden. Der Patrick Mühlhauser hat von ihm wissen, wie noch das er bei der Wahrheit geblieben ist.
Christian Schmutz, ich habe mit vielen Schalenbesitzern geredet, im Hinblick auf das Buch, wo sie kommt. Nein, viele gesagt, oh, hoffentlich schreibt er die Wahrheit. Aber es ist ein Roman, wie viel Fiktion, wie viel Wahrheit ist jetzt wirklich in diesem Bachabfalli-Hölle verschwindet?
Ich habe mich eigentlich extra von der Wahrheit entfernt, weil das Problem ist, das ist nicht einmal 20 Jahre her, da sind so viele Leute betroffen, auf ganz unterschiedliche Richtungen. Und wenn man einen Roman schreiben will, oder eben im Sommer ein Theaterstück machen, dann muss es ja ein bisschen Action geben, dann muss es Konflikte geben und so. Und echte Personen so überdrehen, überzeichnen, dass es Konflikte gibt, das kann man nicht machen, wenn die im Publikum hocken und zugucken, sagen die, ja, nein, so bin ich nicht. Also, eigentlich kann man ganz generell sagen, der Rutsch ist klar, der ist passiert, das sind Fakten. Alle die Gebäude, die da oben gestanden sind, das sind Fakten. Und alle die Gutachten, die es gegeben hat in diesen Zeiten, das sind Fakten. Was aber alles erfunden ist, sind alle Figuren, alle Personen, habe ich frei erfunden. Auch die unkomplizierten, einfach aus dem Grund, dass man sagen kann, das ist ein Roman, der dort oben spielt. Aber es geht nicht darum, das echte Falle Hölle, die echten Leute nachzuzeichnen.
Aber gleich ist das Buch eine gewisse Kritik an einen Zeitgeist, der dann geherrscht hat. Das kommt gut aus im Buch, oder? Dass man dann in diesen 70er Jahren unbedingt sich hat entwickeln wollte. Man wollte touristisch sich entwickeln, dort in diesem Oberland, in diesem Place selbst, und hat den einen oder anderen Augen mal zugegeben, eben, wenn es darum gegangen ist, eine Baubewilligung zu geben, oder? Also, das ist schon ein bisschen die Basis von diesem Buch, aufzuzeigen, was für eine Geist hat dann geherrscht.
Unbedingt, ja. Also da entfernen wir uns eben von einzelnen Personen, sondern das ist eher so eine Kritik auch ein bisschen an die Gesellschaft, die dann war. Nehmen wir die 70er Jahre, vielleicht schon die 60er Jahre dazu nehmen, dann ist einfach alles möglich gewesen. Man hat einfach gemacht, oder? Da hat man nicht lange gefragt von einer Baubewilligung. Raumplanung, also Ortsplanung hat es noch gar nicht gegeben. Man hat irgendwie Schalen, nicht nur im Falle Hölle, sondern auch einen Ort, da fast Schalen bauen, man hat entsorgt, hat man irgendwie den Frigor oder das alte Auto irgendwo im Krachen aussen. Und das hier, Falle Hölle, ist ein Beispiel unter vielen, wo zeigt, wie das dann geschäftet gekommen ist.
Also ist das Zehnte, das Thema Raumplanung, eben die Schallenbauen. Es gibt aber ganz viele Themen, die ihr aufgreifen in eurem Buch. Also es ist fast ein bisschen ein Sozialstudio über die Zeisler von damals, vielleicht noch ein bisschen von heute. Hätte nicht ein bisschen zu viel vielleicht einpacken? Also da geht es um die Patrizergeschichte, die Zeisler, die sich lange unterdrückt haben von diesen Grossfamilien in der Stadt. Es geht um das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau wird aufgegriffen, der Zeisler-Komplex wird aufgegriffen. Die Ablehnung oder gegen das Französische, das da ging, kommt, kann sagen, wodurch das es soll gehen im Seisen-Oberland. Also, es sind sehr viele Themen, die Zeisler in der Zeit beschäftigt hat. Hat er da ein bisschen viel einpacken?
Ich hoffe es nicht. Also, ich gehe davon aus, auf der einen Seite eben die Geschichten, die dort oben im Falle Hölle sich abspielen, die taufen auch gewisse Türen, wo man auch hinter der Tür kann erkennen kann, was das für Leute sind, wie die dicken, wie die Ticket haben halt dann in den 70er Jahren, wie dann das Leben aussieht. Und jetzt eben, nehmen wir mal so einen Berggemein, wie Plassalp, denn die Leute laufen alle zusammen davon. Die Industrie hat man keine, dann kommt irgendein Professor, der sieht, hey, touristisch könnt ihr da noch entwickeln. Das ist ja nichts weder logisch, dass die sagen, hey, das ist unsere Chance, jetzt machen wir etwas. Eben, vielleicht aus heutiger Sicht ist nein, vielleicht nicht ging alles genau sauber gelaufen, aber so hat man funktioniert dann. Und die vielen Türen, die Exkurse, die aufgegangen sind, auch ein bisschen aufzeigen, wieso ist es so weit gekommen, dass man überhaupt Buhe hat und schlussendlich, wieso ist es dann überhaupt oben nachgekommen, bachab gegangen.
Der Christian Schmutz ist das gsi. Sein Buch «Bahab, volle Hölle verschwindet» kommt diese Woche in die Buchhandlungen. Ihr hört DRS1 am 5 vor 6 ist Zeit für das, was am Montag in der Region Schlagzeilen macht, Joel Hoffner.
Ein Bordellbetreiber aus der Stadt Bern muss 3,5 Jahre ins Gefängnis. Für ihn haben 7 Frauen und Transvestiten aus Thailand gearbeitet, Leute, die praktisch ihre ganzen Verdienste müssen abliefern. Sie sind Opfer von einem Menschenhändlerin geworden, der kürzlich ist aufgeflogen. Die mutmaßliche Chefin von der Menschenhändlerin steht im nächsten Frühling zu Bern vor Gericht. Die islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal zieht das Urteil gegen PNOS-Präsident Dominik Lüthard weiter. Er ist vor knapp 2 Wochen vom Regionalgericht Burgdorf freigesprochen worden vom Vorwurf von der Rassendiskriminierung. Beim Fall geht es um eine Anti-Minarett-Kundgebung aus dem Oktober 2010. Dann hat der Dominik Lüthard Gardominarett mit einem Besen vor Schweizer Fahne gewischt. Das Kantonsspital Sitte will, dass wenigstens ein Teil vom Personal Deutsch kann. Das Ziel ist es, die Kommunikation der französischsprachigen Angestellten mit den Oberwalliser Patienten zu verbessern, wie das Spital mitteilt. Für das gibt es neue Deutschkurse und die Möglichkeit von Praktika im Oberwallis. Zudem wird ein Sprachassistent eingestellt, der bei Sprachproblemen helfen soll. Kanton und Bund zahlen für das 70'000 Franken.
Der Sonne- oder der Nebelbericht, je nachdem, wo ihr daheim seid, von SF Meteo mit der Sabine Bollmer.
In der Nacht bleibt es, wie es ist, zum Teil neblig, zum Teil klar. Unter dem Hochnebel sinken die Temperaturen auf etwa 1 Grad. Unter dem Sternenhimmel wird es zum Beispiel im Rhonetal leicht frostig. Morgen ist dann die Verteilung von Nebel und Sonne etwa gleich wie heute. Im Mittelland, unterhalb von 700 Metern, bleibt es mehrheitlich grau. Nur an ein paar wenigen Orten kann sich der Nebel ein bisschen auflockern, zum Beispiel am Thunersee oder im unteren Emmental. Außerhalb vom Nebel scheint den ganzen Tag die Sonne. Dazu wird es hier auch mild. In Zermatt wird es 8 Grad, in Wengen 10 Grad und 0 Grad Grenzen ist erst auf etwa 3000 Meter. Unter dem Nebel hingegen bleibt es kalt. In Bern und in Murten gibt es höchstens 5 Grad. Am Mittwoch lockert sich der Nebel den Tag durch an vielen Orten auf, es ziehen aber die Wolken auf. Die bringen am Abend, besonders im Jura noch, auch ein bisschen Regen.
Soweit die Prognosen für Bären, Freiburg und Zwallis für den nächsten Tag. Redaktion und Moderation vom Regionaljournal Hina, Priska Delberg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.